Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Nach der großen Pause, der Alumni-Netzwerk-Podcast von und mit Teachers Deutschland Alumni. Ich freue mich total, dass ihr reinhört und freue mich auch sehr über meinen Gast. Ich spreche nämlich heute mit Stefan Mintert. Hallo Stefan.
Hallo Henrike.
Wo bist du denn eigentlich gerade?
Ich bin gerade zu Hause in meinem Homeoffice in Bielefeld.
Stefan, du bist ehemaliger Fellow, ehemaliges TFDT-Mitglied und seit noch gar nicht so langer Zeit selbstständig im Bereich Schultransformation. Und das ist das, worüber wir heute so ein bisschen sprechen werden. Aber ich würde mich total freuen, wenn du dich selber einfach zu Beginn einmal vorstellen würdest.
Na klar, gerne. Genau, also ich bin Fellow des Jahrgangs 2013. War es auch in Bielefeld, wo ich immer noch wohne. Und komme ursprünglich aus dem Rheinland. Das ist immer, ich sage das immer dazu, weil es so ein kultureller Unterschied zwischen Ostwestfalen und Rheinland ist. Und mir das auch manchmal vorgeworfen wird hier. Genau, ich bin Papa von zwei Kindern, von Mathis, der ist 6 Jahre, und von Maya, die 2 Jahre ist. Genau, und ich war bis Mitte, Ende letzten Jahres bei TFD noch beschäftigt als Senior Programm Manager, und seit November bin ich hauptberuflich selbstständig.
Wie ist denn das damals gekommen, dass du überhaupt Fellow geworden bist? Was hast du studiert und was hat dich bewogen zu sagen, ja, ich mache das, ich gehe an die Schule?
Es war erstmal absoluter Zufall. Also ich habe Soziologie studiert und habe aber während meines Studiums mein Studium als Erlebnispädagoge und Teamtrainer verdient. Und habe da schon schnell gemerkt, dass das eigentlich total mein Ding ist und dass ich gerne Trainer sein möchte. Und hatte damals aber die Vorstellung davon, dass wenn ich damit mal Karriere machen möchte, dann da muss ich unbedingt mal so ein Führungskräftetrainer werden. Ich muss dann irgendwann in ein Unternehmen stehen und ich muss Führungskräfte trainieren. Und deswegen bin ich diesen Weg eingeschlagen und das hat auch ganz gut funktioniert. Also ich bin erst nach Hamburg gegangen, habe da gearbeitet für einen anderen Trainer und zum Thema Mitarbeiterführung an Unternehmen gearbeitet. Und bin dann aber nach Bielefeld wiedergekommen, weil meine Frau hier einen Job bekommen hatte und ich als Selbstständiger eigentlich von überall arbeiten konnte. Und ich war nicht ganz zufrieden mit dem Weg, den ich gerade hatte. Also einerseits verfolgte ich gerade das Karriereziel, was ich im Kopf hatte, und das lief ganz gut. Aber ich merkte, dass ich überhaupt nicht so glücklich mit den Trainings war, denn es war einfach so oft der Fall, dass ich vor einem Haufen Menschen stand, die da ja so gezwungenermaßen in einem Seminar saßen und dann etwas über Kommunikation oder Mitarbeiterführung von mir lernen wollten, und aber da nicht so einen richtigen Sinn drin gesehen haben. Und ich bin dann ganz zufällig auf die Webseite von Teach First gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich bin irgendwie dahin gekommen und das hat mich sofort gepackt, weil die Vorstellung, dass ich 2 Jahre lang mit den gleichen Menschen, nämlich mit Jugendlichen arbeiten könnte, auf ein klares Ziel hin, das hat mich total gepackt. Und ich habe viel durch die Erlebnispädagogik schon mit Jugendlichen gearbeitet. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ja, ich bewerbe mich mal, und habe das auch gemacht. Und dann wurde ich auch noch genommen. Und dann war ich in einer kurzen Sinnkrise drin, denn eigentlich war das gerade gar nicht, was ich doch eigentlich vorhatte. Und schlussendlich war es dann meine Frau, die den Ausschlag gab, denn während ich die ganze Zeit unsicher war, was ich machen sollte, sagte sie mir irgendwann auf den Kopf hin, so, was willst denn du eigentlich? Willst du irgendwelchen Managern erzählen, sie sollen den Stock aus dem Arsch nehmen, oder willst du nochmal Kindern zeigen, wie sie irgendwie ihr Leben auf der Kette kriegen? Irgendwie so hat sie es gesagt, aber sie hat es irgendwie auf den Kopf getroffen, und für mich war das dann so, stimmt, so einfach ist das.
Ja.
Und dann bin ich schnurstracks ans Telefon, habe gesagt, ich mache das. Und habe allen anderen gesagt, ich höre jetzt auf mit dem, was ich tue. Habe dafür viel Verständnis bekommen und war dann Fellow.
Ja, krass. Aber wie war das dann? Du hattest ja dann ein interessantes Leadership-Wissen dir da schon aufgebaut. Inwieweit konntest du das irgendwie so mit einbringen? Oder hat dir das vielleicht auch im Wege gestanden?
Ich glaube, was mir definitiv im Wege gestanden hat, und das merke ich auch heute immer noch, es ist total schwierig, also für mich ist es total schwierig, erstmal in so eine lernende, teilnehmende Rolle zu kommen, weil eben genau das, dadurch, dass man viel gemacht hat, dann merke ich immer selber, dass ich immer in so einer beobachtenden Position bin und sehe, wenn andere Leute mir was anleiten, dass ich erstmal darauf gucke, wie tun die das denn eigentlich? Also ja. Das hat so einen bewertenden Charakter. Und das versuche ich immer schnell abzulegen. Und ansonsten, sobald es dann in den Einsatz ging, habe ich vor allem aber gelernt. Also Sachen, die für mich selbstverständlich waren, die musste ich erstmal wieder revidieren, dass die in dem System nicht so sind. Also eine ganz einfache Sache war, ich habe meinen Team-Teaching-Partnerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich einfach immer Feedback gegeben nach jeder Stunde und wertschätzendes Feedback. Und das waren die überhaupt nicht gewohnt. Ja, und für mich war es so selbstverständlich, dass wenn man als Trainer mit anderen Trainern zusammenarbeitet, dass man danach sich zusammensetzt und sich Feedback gibt.
Ja, witzig. Und sag mal, wie ging das nach dem Einsatz dann für dich weiter? Bist du dann direkt zu TFD gewechselt oder hattest du erstmal noch eine Phase, wo du überlegt hast, wie geht's eigentlich weiter für dich?
Ja, also für mich war schon, ich glaube, vor Ende des Fellow-Daseins war es absolut klar, ich will weiter in der Bildung tätig sein, aber ich will auch wieder als Trainer arbeiten. Das war von dem, was ich vorher gemacht habe, mit der Bildung kombiniert, das wollte ich machen. Und habe mich dann auch eigentlich direkt danach wieder selbstständig gemacht. Habe noch mit einem befreundeten Erlebnispädagogen einen Verein gegründet. Helden e.V. heißt der. Der setzt sich für die Themen Rassismus und Cybermobbing ein. Und ich habe dann angefangen, Seminare zu geben und Trainings zu geben für Lehrkräfte, für Bildungspersonal. Und das ging, ich glaube, ein halbes Jahr. Und dann hieß es, okay, bei TFD ist eine Stelle frei als Trainer in NRW. Und darauf habe ich mich beworben. Und dann, dann habe ich, glaube ich, mit 60% bei TFD angefangen. Das ist dann irgendwann auf 80 hoch. Aber ich habe dann über all die Jahre immer noch meine Selbstständigkeit so ein bisschen bewahrt.
Ja. Gibt es den Verein noch?
Ja, den gibt es noch. Und der läuft ganz wunderbar. Also ich bin dann nur in... ich kriege da einmal auf der Hauptversammlung im Jahr, kriege ich da mit, was da so passiert. Aber die haben da ganz Tolles auf die Beine gestellt und bilden jedes Jahr eine Menge Studierende in Erlebnispädagogik aus, die an Schulen gehen und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und das läuft ganz toll.
Du musst mir noch einmal auf die Sprünge helfen, weil ich glaube, als ich Fellow war und du auch, da hieß es ja auch Trainer, ne? Jetzt heißt es Programmmanager. Das Profil im Kern ist aber schon, die Fellows im Einsatz einfach zu begleiten, zu coachen. Oder gab es da vielleicht auch nochmal eine inhaltliche Verschiebung, was deine Rolle da alles umfasst hat? Also das war jetzt so meine Fellow-Perspektive, dass die Trainer vor allem für uns irgendwie da waren, uns zu unterstützen, dass wir den bestmöglichen Unterricht irgendwie machen konnten und alles drumherum organisiert haben.
Absolut. Das ist es auch nach wie vor im Kern, dass das die Hauptaufgabe ist. Die Weiterentwicklung zu Programmmanager oder auch die Umbenennung sollte einfach ein bisschen mehr umfassen, dass es einfach noch mehr ist als, ich sag mal, in Klammern nur die Betreuung der Fellows. Natürlich geht es hauptsächlich darum, aber wir arbeiten so viel kommunal, wir haben mit Förderern zu tun. Also das ist teilweise ganz unterschiedlich ausgeprägt, was dann die einzelnen Programmmanagerinnen und Programmmanager noch machen. Aber es kommen noch viele Aufgaben dazu. Und um das noch zu umfassen, kam dieser Namenswechsel.
Jetzt hast du schon Berührung mit der Selbstständigkeit gemacht, bist aktuell wieder selbstständig. Wie kam die Entscheidung dazu zu sagen, okay, jetzt stürzt du dich doch irgendwie in dieses ganzheitliche, freiberufliche Abenteuer und vor allem auch noch in einem ähnlichen Bereich, aber doch nochmal was anderes, als was du vorher selbstständig gemacht hast?
Ja, mich hat direkt nach dem Fellow-Einsatz hat es mich total darum bewogen. Also ich war immer sehr auf die Lehrkräfte fokussiert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass da einfach ganz viele großartige Menschen sind, die wirklich einen tollen Job machen. Und habe es am eigenen Leib mitbekommen, wie befreundete Lehrkräfte halt in den Burnout gegangen sind, von jetzt auf gleich, die ich aber super fand. Und mich immer interessiert hat, wie kann das sein, dass gerade die alle immer gehen und oder dass sie halt ausbrennen und wie kann man sie mehr unterstützen? Und bin daraufhin auf das Thema Change Management gestoßen. Ich habe dann während meiner Arbeit bei Teach First habe ich berufsbegleitend einen Master in Business Coaching und Change Management absolviert, weil ich wissen wollte, wie schaffen wir es denn jetzt nicht nur auf der technischen Ebene Schule zu verändern, sondern wie nehmen wir die Menschen mit? und wie können wir auch für die bessere Arbeitsbedingungen schaffen? Also, weil es da teilweise halt einfach fehlt. Du merkst, denen fehlt vielleicht teilweise die Perspektive, die Selbstwirksamkeit. Genau, da wollte ich Verbesserung schaffen und ich habe einfach gemerkt, so Schultransformation, das ist ein Feld, was einfach noch viel zu wenig in die Augen rückt. Ja. Und ich habe jetzt gerade dieses Jahr das Gefühl, dass jetzt wir gerade an so einem Tipping Point sind, wo das Thema nochmal aufkommt, ne? Geballt mit, wir sind jetzt gerade durch Corona durch, jetzt kommt der Lehrkräftemangel, der uns erwartet. Also es brennt gerade so sehr und dass die Chance, wenn es gerade so heftig ist, ist ja, dass jetzt gerade was passieren könnte.
Ist es dir schwer gefallen, diese Entscheidung dann zu treffen und das zu machen oder zu wagen, wollte ich eher sagen, weil es ist ja schon auch ein großer Schritt, so persönlich sich dem so voll und ganz zu widmen, diesem Leidenschaftsthema dann.
Also schwer gefallen ist es mir nicht, weil es war ja nicht meine Entscheidung, bei TFD aufzuhören.
Ja.
Und es war eigentlich so der Moment, dass ich dachte, okay, das ist eigentlich etwas, was du schon immer vorhattest. Und genau, jetzt ist die Chance da. Ich glaube, also der große Punkt, der für alle Leute, die sich selbstständig machen wollen, ist natürlich so dieses Thema Sicherheit.
Ja.
Und das war natürlich auch bei uns, gerade als Familie, war das wichtig, zu gucken, okay, wenn ich mich das jetzt traue, wie lange halte ich das denn jetzt auch durch, wenn es nicht funktioniert?
Ja.
Also es macht keinen Sinn, damit anzufangen, wenn man das nur einen Monat betreibt und dann schon das Handtuch schmeißt und sagt, so, ja, ich kann mir das gar nicht mehr leisten, das weiterzumachen, weil es nicht funktioniert. Genau, und das muss man einmal für sich ausloten. Und ich habe das Glück, dass es von vornherein funktioniert hat, auch dank des Netzwerks. Und mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich sage, das war die beste Entscheidung. Der Sicherheitsaspekt, der ist nicht mehr so wichtig oder der ist nicht mehr so im Fokus. Und jetzt mache ich das, was ich liebe und ich habe das Gefühl, Wirkung zu erzielen.
Wie sieht so dein Portfolio aus? Also was genau beinhaltet deine Transformationsberatung?
Ja, also genau, das Thema, mit dem ich mich vor allem jetzt positioniere, ist eben das Thema Transformation, also im Sinne von Prozessbegleitung.
Ja.
Und mir geht es darum, dass ich den Schulen einen Rahmen ermögliche, in dem sie gut arbeiten können und an ihren Schwerpunkten arbeiten können. Würde da ganz bewusst das Thema Beratung rausnehmen. Natürlich berate ich auch und manchmal lehre ich auch, indem ich halt Input liefere. Aber in erster Linie geht es darum, einen effizienten und freien Rahmen zu schaffen, in dem sie arbeiten können. Schulen kommen auf mich zu und sagen, wir wollen unser Leitbild überarbeiten, wir wollen unsere Unterrichtsstrukturen ändern, wir wollen Digitalisierung vorantreiben. Also sie haben alle ein Thema, wo auch nicht unbedingt das Ziel so klar ist, also wo sie sagen, so, da wollen wir hin. Und meine Aufgabe ist es da, für sie einen Prozess zu skizzieren, wo ich sage, okay, wenn ihr das machen wollt, dann solltet ihr diese Zeit einplanen, ihr solltet diese Schritte einplanen und ich kann euch bei diesen Schritten unterstützen, hier, hier, hier und hier. Und welche ihr davon wahrnehmt, ist natürlich auch eine Preisfrage, ganz klar. Und welche ihr selber macht. Aber dass sie am Ende zu einem handlungsfähigen Team sind, mit dem sie sich halt weiter auseinandersetzen können für weitere Veränderungen.
Und bist du da im Kontakt vor allem mit den Schulleitungen oder sind das auch einzelne Lehrerteams? Wenden sich vielleicht auch einzelne Lehrkräfte an dich? Und bist du dann auch mit dem gesamten Kollegium sozusagen in Kontakt? Oder wie kann das passieren? Weil so Schulen, die sind ja auch extrem heterogen von der Lehrerinnenschaft und überhaupt so von der Struktur. Wie machst du das und wie erlebst du das dann auch im Zusammenspiel mit dem gesamten Kollegium?
Also erstmal alles. also es kommen Schulleitungen auf mich zu, es kommen erweiterte Schulleitungen, also didaktische Leitung oder irgendjemand anders aus dem Schulleitungsteam auf mich zu. Das ist meistens der Fall, aber es sind auch manchmal Lehrkräfte, die das jetzt gerade in die Hand genommen haben, indem sie gesagt haben, okay, ich habe jetzt das Mandat, uns zum Thema Digitalisierung weiterzubringen und dafür hole ich mir jetzt Unterstützung. Es kommt auch mal vor, dass sich Lehrkräfte so ganz von sich aus melden und einfach erstmal so ein bisschen nachhorchen, welche Möglichkeiten sind das, ohne das bisher irgendwie in der Schule abgesprochen zu haben. Und was meine Aufgabe da ganz am Anfang auch ist, sie halt auch so ein bisschen zu beraten, was denn ein sinnvoller Prozess wäre.
Ja.
Ich habe ganz oft auch ganz, ganz oft den Fall, dass Schulen sich bei mir melden und sagen, wir wollen so gerne eine neue Vision für unsere Schule entwickeln, mit der wir weiterarbeiten oder die wir für uns entwickeln. Und wir wollen da wirklich alle mitnehmen. Das heißt, wir wollen das mit dem ganzen Kollegium machen und wir sind 150 Personen. Und wir haben uns dafür auch schon einen Tag rausgesucht, das ist nämlich unser pädagogischer Tag und der ist nächsten Monat. Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen, okay, was habt ihr euch denn weiter überlegt und wie wollt ihr damit weiterarbeiten? Und wenn da nichts kommt oder beziehungsweise wenn das gar nicht eingeplant ist und vielleicht auch gar nicht vorgesehen ist, dass ich dann da schon klar mache, lasst es lieber, also nicht lasst es komplett, sondern überlegt nochmal, wie ihr das machen wollt. Denn einen Tag sich vorzunehmen, um damit allen zu arbeiten, das kann mal für einen Tag ganz schön sein, aber ihr werdet am Ende frustriert sein, weil am nächsten Tag geht euer Alltag wieder los und alles, was ihr dann erarbeitet habt, das bleibt dann erstmal liegen.
Und sag mal, von der Schulart, welche Art von Schulen berätst du? Sind das auch viele Schulen, die zum Beispiel mal Fellows hatten oder vom Gymnasium über die Hauptschule oder Grundschule alles dabei?
Also mit Fellowschulen habe ich tatsächlich noch nicht zusammengearbeitet.
Ja.
Da bin ich gespannt, wann das kommt.
Interessant, okay.
Und ansonsten alle Schulformen, also ich auch ehemalige Schulpreisträgerschulen. Ich glaube, da ist generell schon der Spirit da, dieser Weiterentwicklung und wir wollen uns, ne, wir wollen dranbleiben. Nee, aber da habe ich noch keine Nische, die ich sage, die da in Frage kommt, sondern es sind wirklich alle.
Ja, ja.
Auch von der Größe her.
Und gibt es irgendeine Art von Muster oder sagst du irgendwie, es gibt viele Sachen oder viele Projekte, in denen du dann da involviert bist, wo du immer wieder auf die gleichen Herausforderungen stößt, wo sich so Muster durchziehen, weil ich kann es mir nur vorstellen, bei dem Austausch, als ich noch selber Fellow war, die Schulen waren extrem unterschiedlich, sie hatten auch extrem unterschiedliche Herausforderungen, aber an vielen Stellen war es doch so sehr systemisch so ähnlich in den Herausforderungen. Erlebst du das auch so, dass du viel auch an so systemische Grenzen kommst?
Also das Grundproblem, was glaube ich alle haben, ist das Thema Arbeitsbelastung.
Ja.
Das ist einfach immens hoch und das ist an allen Schulen ein riesengroßes Thema und wird vor allem immer dann zum Thema, wenn wir sagen, okay, wir wollen was verändern.
Ja.
Weil das ja natürlich erstmal mehr Arbeit ist, auch wenn es vielleicht langfristig dazu führt, dass die Bedingungen besser werden. Systemische Grenzen, jein. Ich finde die Grenze für Transformation oder Weiterentwicklung ist da, wo ja die Verantwortlichen nicht den Mut haben, Freiräume zu erlauben. Weil das ist ganz unterschiedlich. Ich habe eher durch auch viel Hospitation festgestellt, dass Schulen, die so als gute Schulen gelten oder die sehr erfolgreich sind, die so Leuchttürme sind, die ganz besondere Konzepte haben, dass denen allen zu eigen ist, dass sie sich nicht ganz an die Regeln halten. Oder dass sie die Regeln, die bestehen, wirklich bis zur Grenze austesten und die Erfahrung machen, es passiert nichts. Solange sie einen guten Job machen. Und dass dann eher die Grenzen eher in den Köpfen da sind, sagen so, ja, das können wir ja nicht machen. Oder da kriegen wir ja Ärger oder Angst davor haben, dass etwas passiert, dass sie Sanktionen bekommen oder dass die Schulaufsicht auf einmal da steht. Genau. Und auf der anderen Seite, ich habe jetzt zumindest in NRW auch jetzt viel Berührung mit dem Ministerium gehabt. Ich aber da genauso Menschen sehe, die aber eben auch einen Riesenwunsch daran haben, dass die Schulen sich transformieren. Ja. Also irgendwie ist es ein Geist, der herumschwebt, vor dem man Angst hat, dass was passiert, der aber nicht so greifbar ist. Zumindest habe ich noch nie irgendjemand gehört, dass er gesagt hat, okay, hier wurde uns auf die Finger gekloppt, das geht nicht.
Ja. Hast du ein Beispiel dafür, wo Schulen vielleicht einfach mal irgendwas gemacht haben, was so nicht vorgesehen ist oder theoretisch sanktioniert werden könnte?
Ja, ich war vor 2 Monaten zusammen mit einigen Menschen von Schule im Aufbruch in Frankfurt an einer Schule.
Ja.
Und die haben die Noten abgeschafft.
Okay.
Und das ist also, ich glaube, viel schlimmer geht's nicht. So. Also ist natürlich großartig, aber und sie haben uns erzählt, dass sie ganz am Anfang, also die Kinder bekommen schriftliche Zeugnisse, persönliches Feedback. Und sie haben am Anfang haben sie noch neben diesen schriftlichen Zeugnissen haben sie Notenzeugnisse entworfen und haben die einfach in ihren Safe weggeschlossen. einfach nur als Backup, falls jemand kommt und fragt.
Okay.
Und es ist nie jemand gekommen. Es ist nie jemand gekommen und hat gefragt.
Spannend.
Und genau, und sie haben es einfach gemacht. Und
ja.
Das verlangt viel, viel Mut natürlich, aber es ist auch inspirierend.
Total. Und kriegst du mit, was dann so eine Elternschaft auch dazu sagt? Oder wie wird sowas von Eltern auch aufgenommen?
Ich glaube, die Grundvoraussetzung, um Schultransformation zu ermöglichen, ist, Eltern mitzunehmen. Die müssen mit ins Boot. Also das ist eine Gelingensbedingung. Ja, ja. Eltern sind genauso Teil wie Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und aber auch Inklusionshelfer, Sozialarbeitende Teil der Schule. Und eine gelingende Schultransformation bindet die Eltern mit ein. Und für die sollte das dann keine Überraschung sein, dass es dann auf einmal heißt, übrigens, wir schmeißen hier unser ganzes Konzept um und wir machen das wie folgt, sondern die sind beteiligt und haben im besten Fall auch mit daran gearbeitet.
Was sind weitere Garanten für das Gelingen einer solchen Transformation, die du schon selber erlebt hast oder von denen du einfach ganz fest überzeugt bist?
Alle mitnehmen, möglichst alle mitnehmen. Also und vielleicht aber auch im Hinterkopf haben, dass nicht alle mitgenommen werden wollen und können. Im Sinne von, dass auch manche sagen so, ja, ich entscheide mich dagegen und mache hier nicht mehr weiter. Aber ein Großteil der Menschen mitzunehmen und zumindest Partizipation zu ermöglichen. Dann braucht es ein Kernteam in der Form von einer Steuergruppe, die einigermaßen repräsentativ ist für die Schule. Ja, also vielleicht alle Arbeitsbereiche vertreten, die divers aufgestellt sind, auch was das Alter betrifft. Also wie viele Dienstjahre haben die? Sind da Teile aus der Schulleitung dabei? Sind da Elternvertreterungen bei? Sind da Vertretungen der Schülerschaft dabei? Und sind auch viele Meinungen vertreten? Also nicht nur alle, die engagiert und juhu schreien, wir wollen Veränderung, sondern auch wirklich die, die sagen, boah, ich sehe das ganz, ganz kritisch, damit die sich auch dort aufgehoben fühlen. Das ist so eine, ich sag mal, Exzellenzmischung von einer Steuergruppe. Und es braucht, selbst wenn jetzt die Schulleitung persönlich nicht dabei ist, braucht es deren Rückhalt. Das ist ganz wichtig, weil daran kann sehr viel scheitern. Also die muss zumindest sagen, ich stehe da voll und ganz hinter und ihr habt das Mandat, daran zu arbeiten. Und von denen geht alles weitere aus und die sind dann verantwortlich davon, die anderen Gruppen immer wieder mit reinzuholen und auch zu beteiligen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man braucht den Rückenwind von so vielen Menschen. Das ist einfach ein komplexes System, Schule. Wie findest du dich darin zurecht? Ich habe jetzt auch so verstanden, du hast eben gesagt, du hast auch mit Schule im Aufbruch was zusammen gemacht. Inwieweit bist du alleine unterwegs und inwieweit braucht es manchmal auch vielleicht ein Team oder mehr Menschen, weil eine Schule ja auch ein System aus sehr, sehr vielen Menschen und Köpfen und Meinungen und Perspektiven ist?
Ja, also etwas, wofür ich total dankbar bin und was ich glaube, dieses Feld einfach auszeichnet, ist, ich glaube, wenn ich als Business Coach oder Business Trainer tatsächlich in der Wirtschaft unterwegs wäre und so wie ich es auch kennengelernt habe, dann ist dort sehr viel Ellbogen gefragt. Also da muss man sich klar positionieren, besser sein, herausstechen. Und da geht es viel um Konkurrenz. Und was das hier ausmacht im Bildungsbereich, und das erlebe ich jeden Tag, ist, dass es hier nur um Kooperation geht und alle kooperieren. Und das ist total wunderbar. Als ich Ende letzten Jahres angefangen habe, habe ich mir viele Menschen rausgesucht, die es halt schon in dem Bereich gibt, die da tolle Sachen machen. Und ich habe sie alle angeschrieben und habe alle gefragt, hey, ich finde dich total spannend. Hast du nicht mal Lust, mit mir zu sprechen und mir zu erzählen, was du machst? Und alle haben gesagt, ja, total gerne. Und ich erzähle dir gerne, was ich tue. Und das würde ich, glaube ich, in dem anderen Feld nicht erleben. Nicht so sehr.
Ja.
Und was genau dazu führt, dass eben das eben so ist, gerade wenn dann Aufträge reinkommen, die eine Ein-Personen-Kapazität überschreiten, dass man eben sagt so, hey, ich brauche hier jemanden, hast du Lust mitzumachen? Und das geschieht, so habe ich es bisher kennengelernt, ganz offen. Und alle freuen sich darüber, sich miteinander zu kooperieren und auch zu teilen, was sie haben. Ja. Dafür ist das, gibt es einfach so viel zu tun.
Das freut mich total. Das klingt sehr schön. Ja, dieses Kooperative in der Bildungswelt, das ist schon was Einmaliges. Stefan, magst du uns vielleicht abschließend noch mit auf den Weg geben, wenn Fellows oder Alumni, die jetzt gerade zuhören, sich mehr mit diesem Thema auch beschäftigen wollen? Hast du irgendwelche Empfehlungen an Literaturtipps oder irgendwelche Quellen, Newsletter, Podcasts, wo du dich vielleicht selber informierst oder wo du einfach sagst, das sind ganz tolle Quellen, wo man sich Inspiration und Wissen holen kann?
Also erstmal im Sinne des kooperativen Gedankens die herzliche Einladung an alle Menschen, die sich damit irgendwie befassen wollen oder Interesse haben, das genauso zu tun und mir einfach zu schreiben und sagen, hey, lass uns darüber unterhalten. Das genauso läuft's. Und das zu machen. Wenn man sich mit, ich glaube, wenn man sich generell mit Organisationsentwicklung auseinandersetzen will, dann gibt es da viele gute Literatur. Eins ist davon Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Basislektüre, die man sich dazu anlesen kann. Ich beschäftige mich gerade auch im Rahmen mit Schule im Aufbruch, die ja auch gerade sehr viel zur Transformation machen wollen, mit dem Loop Approach. Das ist ja ein Konzept von The Dive. Gibt es auch ein ganz tolles Buch zu, sehr, sehr gut geschrieben. Und ich persönlich arbeite sehr viel immer mit Geschichten und mit Bildern in meinen Workshops und Seminaren. Und dazu passt gut das Buch Change It von Hinnen und Hinnen. Das sind so kreative Anstiftungen und kleine Sachen, die man vielleicht mal hier und da machen kann, um Veränderungen zu unterstützen. Genau. Und ansonsten auch die Empfehlung, das Netzwerk zu erweitern und zu nutzen, indem man wirklich alle Veranstaltungen, die im Bildungsbereich stattfinden, einfach hinzugehen und mit den Leuten zu sprechen. Ich ziehe da so viel Inspiration raus und kann das allen empfehlen.
Ja, vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall das in den Shownotes verlinken, dass man sich das da nochmal mit einem Klick direkt angucken kann. Stefan, ich danke dir für deine Zeit, dass du uns was zu dir und dem, was du machst, erzählt hast und freue mich, wenn ich gleich auf den Stopp-Knopf drücke und du mir dann auch noch aus dem Netzwerk Leute empfehlen kannst, mit denen ich mal sprechen sollte für den Podcast. Aber erstmal danke, Stefan.
Danke dir, Henrike.
Genau, diesen Netzwerk- und kollaborativen Gedanken, ich möchte den noch einmal aufgreifen hier im Podcast. Ich würde mich total freuen, wenn jemand von euch sagt, hier, ich möchte auch mal im Podcast mit dir sprechen oder auch genauso, ich hätte Bock, mal hinterm Mikro zu sitzen, dann könnt ihr mir einfach schreiben, dann schicke ich euch mein Mikro zu und erkläre euch ganz kurz die Basics der Aufnahme und dann könnt ihr auch einfach jemanden interviewen, weil ich das Gefühl habe, das würde auch einfach die Vielfalt und die Gesprächsdiversität hier, glaube ich, im Format nochmal ein bisschen erhöhen. Also scheut euch nicht, mir zu schreiben oder an die Adresse podcasttfd@gmail.com. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch gute Pausen.